Am vergangenen Sonntag haben wir uns mit dem Abschnitt mit den Grüßen am Ende des Römerbriefes beschäftigt. Dieser Abschnitt spiegelt ja in eindrucksvoller Weise etwas wider von den regen Beziehungen, in denen die Christen in den ersten Gemeinden gelebt haben. Was bei dieser Grußliste am Ende des Römerbriefes auffiel, war die Tatsache, der Apostel Paulus hat für fast jeden, den er auf dieser Liste nennt, ein gutes, ein aufbauendes Wort. Er listet nicht einfach nur die Namen auf, sondern zu jedem Namen fällt ihm etwas ein. Für ihn sind diese Menschen wichtig um Jesu willen. Für Gott sind wir so wichtig, dass er in Jesus Mensch wird, um unsertwillen. Es ist ihm nicht egal, dass wir in unserer Entfremdung, in unserer Trennung von ihm zugrunde gehen. Gott sucht die Beziehung mit uns. Jesus sagt das einmal in einem der Kernsätze des Neuen Testamentes so: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die sich auf ihn verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Im Mittelpunkt der Gemeinde stehen nicht gemeinsame Vorlieben oder gemeinsame Interessen. Im Mittelpunkt der Gemeinde steht Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Und wer zu seiner Gemeinde, wer zur Familie Gottes gehört, der wird automatisch auch hineingestellt in Beziehungen zu anderen Jüngerinnen und Jüngern. Wir gehen heute Morgen einen Schritt weiter und fragen, was sagt Jesus uns zur Gestaltung von Beziehungen in seiner Gemeinde? Auch in den ersten Gemeinden gab es ja in Sachen Beziehung keineswegs immer nur Sonnenschein. Wir lesen einen Abschnitt aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Epheserbrief, Kapitel 4, von Vers 22 bis Vers 32. Epheserbrief, Kapitel 4, ab 22. Da schreibt der Apostel Paulus: Legt eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch gegeben ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er noch etwas für die Armen übrig hat. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen gehen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat, und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindliche Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Soweit dieser Abschnitt aus Gottes Wort. Und möglicherweise denkt mancher beim ersten Hören, na, was hier steht, ist ja schon stark, sehr stark formuliert. Da ist die Rede von Lügen, von feindlicher Gesinnung. Sowas gibt's doch nicht. Also im Raum der Gemeinde Jesu. Keine Ahnung, wer vielleicht gerade so beim Zuhören, an wem so ein Gedanke vorbeigeflogen ist. Na, das ist ja alles ein bisschen sehr heftig. Das müssen ja Wildwestzustände gewesen sein, in die Paulus da Nein geschrieben hat. Nein. Wer so denkt, der erliegt einer Illusion. Menschliche Beziehungen, auch in der Gemeinde Jesu, sind gefährdet. Jeden Tag. Denn es gibt einen, und daran erinnert Paulus hier, der arbeitet mit heimtückischer Schadenfreude daran, Menschen kaputt zu machen und vor allem die Gemeinde Gottes in dieser Welt zu zerstören. So zu zerstören, dass es zu Trennungen kommt und dass statt guter, aufbauender Worte die Waffen sprechen, verbale Waffen. Den feinen Unterschied, den haben wir dann doch im Vergleich mit Bereichen außerhalb der Gemeinde Jesu. Verbale Waffen, wo andere mit Worten niedergemacht werden. Ich erinnere mich an eine Gemeinde im süddeutschen Raum, wo es eine blühende Arbeit gab, die auch in die Drogenszene in der Stadt hineinreichte und die eine erstaunliche Wirkung hatte. Und plötzlich bricht ein langjähriges Mitglied der Gemeindeleitung einen Streit vom Zaun, weil es nicht nach seinem Willen ging. Am Ende eines längeren Prozesses mit Konfliktbewältigung, mit Moderation, mit externen Beratern, mit Gesprächen ging die ganze Gemeindearbeit den Bach runter, weil es nicht zu einer wirklich von Herzen gewollten Versöhnung kam. Am Ende litt die ganze Arbeit, die vorher aufgebaut worden war, die so wirkungsvoll Menschen in ihrer Not erreicht hatte und musste beendet werden. Wie schnell kann ein Wort, ein Verhalten zur Waffe werden? Verletzungen, Verbitterung nach sich ziehen. Der Apostel ruft uns zu, gebt dem Versucher, dem Teufel keine Chance. Der Teufel ruft uns zu, weiter, nichts bieten lassen. Hau drauf, zeig dem anderen, wo die Harke ist. Gebt ihm keine Chance. Bietet ihm keine Angriffsfläche. Paulus stellt in diesem Abschnitt hier zwei grundsätzliche Lebensweisen gegenüber. Er schreibt, da ist einmal die frühere Lebensweise, der alte, der unveränderte Mensch. Da hat nicht Jesus das Sagen, sondern ich. Jesus kommt in dieser alten, früheren Lebensweise vielleicht als Aushängeschild vor, was da dranhängt. Aber was richtig ist, wie ich mich verhalte, wie ich reagiere, das bestimme allein ich. Mag sein, dass ich das richtige christliche Bekenntnis aufsagen kann, aber zu sagen hat mir der Heilige Geist praktisch nichts. Demgegenüber stellt Paulus auf der anderen Seite die erneuerte Lebensweise dar, der neue Mensch. Und hier, sagt er, ist Jesus der Mittelpunkt. Von ihm lerne ich für meinen Umgang mit anderen. Ich lerne von ihm, Wege, alte, ausgetretene Pfade zu verlassen und neu zu beginnen, wie wir es gerade gesungen haben. Diese neue Lebensweise, auch das deutet der Apostel Paulus hier zwischen den Zeilen an, die kommt nicht auf einmal über uns. Er schreibt, lasst euch in eurem Denken, in eurer Gesinnung verändern, erneuern durch den Geist Gottes. Da ist also etwas alt, was in einem Prozess neu werden soll. Wir erlangen diese neue Lebensweise durch einen Lernprozess. Jesus sagt einmal an einer Stelle zu seinen Jüngern, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Und was sehen wir an Jesus, wenn wir anfangen von ihm zu lernen? Er selber sagt es so, ich bin gütig und von Herzen demütig. Lernt von mir. Wer einen Lehrberuf, eine Ausbildung in einem Lehrberuf gemacht hat, erinnert sich vielleicht. Wenn ein Lehrling ausgebildet wird, dann gehört dazu, dass an irgendeiner Stelle, wenn so ein bisschen die einführende Theorie vorbei ist, dass der Geselle oder der Meister ihm zeigt, wie etwas zu machen ist. Wie zum Beispiel ein Stück Holz bearbeitet werden muss, damit da am Ende etwas Sinnvolles draus entsteht. Und zuerst schaut der Lehrling dem Meister zu. Der zeigt ihm, wie man das Werkstück in die Hand nimmt, wie man das Werkzeug in die Hand nimmt, bearbeitet. Beim nächsten Mal sagt der Meister dann vielleicht schon so, hier ist das Werkstück, hier ist das Werkzeug, mach mal. Der Meister schaut zu und dann gibt er ihm Hilfestellung, gibt die ein oder andere Anregung oder zeigt ihm auch noch einmal genauer, wie die Abläufe funktionieren. Und so lernt der Lehrling im Laufe der Zeit durch Vorbild und durch selber Ausprobieren und durch Training, wie er beispielsweise mit diesem Stück Holz umgehen muss, dass dann nachher am Ende ein Stuhl draus wird, zum Beispiel. Wir lernen, indem wir auf Jesus schauen, uns an ihm orientieren, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, unsere Gedanken, unser Herz mit dem füllen, was er uns gesagt und vorgelebt hat. Vor Jahren machte eine Bewegung von sich reden, deren Motto lautete, manche hatten das als ein Armband um, da stand dann ganz kryptisch, etwas geheimnisvoll drauf, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre in dieser Situation? Wie würde er sich verhalten? Wie würde er reagieren? Darum geht es dem Apostel Paulus hier letztlich. Lasst euch in eurem Denken, in eurer Gesinnung, in eurem Verhalten verändern. Erneuern von Jesus her. Er ist Vorbild und Maßstab. Und er ist zugleich der Meister, so sagt uns das Neue Testament ja auch, der uns anleitet. Und dann führt Paulus exemplarisch einige Bereiche auf, wo er diesen Veränderungsprozess beschreibt. Drei Punkte davon greifen wir heraus. Der erste Punkt, von der Lüge zur Wahrheit. Von der Lüge zur Wahrheit. Lüge bewirkt immer ein Zwielicht. Man weiß letztlich ja nicht, woran man wirklich genau ist. Wahrheit schafft ein Klima der Offenheit, der Freiheit. Wahrheit kommt von Gott. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Willst du die Wahrheit über dich wissen? Lass sie dir nicht von jemand anders sagen. Das kann gut gehen, aber es kann am Ende auch schief gehen. Lass sie dir nicht von jemand anders sagen. Willst du die Wahrheit über dich wissen? Jesus ist dafür die richtige Adresse. Und Jesus sagt, du bist von Gott geliebt. Das ist die erste und die wichtigste Aussage und Wahrheit. Du bist von Gott geliebt. Es kann sein, dass du manchmal Probleme hast, dir das selber einzugestehen oder selber zuzubilligen, wenn gerade mal was daneben gegangen ist wieder. Aber es gilt, du bist von Gott geliebt. Und manchmal muss man sich das erst in Gedanken und im Herzen erst wieder zergehen lassen. Das Meditieren, was das bedeutet. Jesus sagt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht immer, du bist schon okay, so wie du gerade bist. Er sagt vielleicht auch, du hast es nötig, dich von mir heilen zu lassen, dir Schuld vergeben zu lassen. Du hast es nötig, dich erneuern zu lassen. Aber du bist von Gott geliebt. Das ist der Maßstab, das ist die Wahrheit über dich. Gott hat die Menschen, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Das ist die Grundwahrheit. Lüge ist, wenn ich selber oder andere mir einreden, du tauchst nichts, aus dir wird nichts. Mit dir können wir nichts anfangen. Bei uns passt du hier eigentlich überhaupt nicht rein. Lüge ist auch, wenn ich mir einbilde selber, guck doch mal bloß, wie viel besser ich bin als der andere. Was ich alles besser weiß und was ich alles besser mache als die anderen. Wenn die schon nur mal alle so weit wären wie ich, dann wären wir ja hier schon wesentlich weiter. Lüge ist zum Beispiel auch, wenn ich mitbekommen habe, dass ich jemanden mit meinem Verhalten offenkundig verletzt habe und ich gehe hin und sage, es tut mir leid. Wenn du kannst, bitte vergib mir. Und dann wiegelt der andere in dem Moment ab, ach, so schlimm war das ja alles gar nicht. Obwohl die Kränkung ganz tief gesessen hat. Das ist Zwielicht. Das ist Selbsttäuschung und das ist Täuschung dessen, der da gerade kommt und um Vergebung bittet. Und auf diese Weise bleibt eine Beziehung im Nebulösen, im Unklaren. Man weiß nicht, woran man miteinander ist. Man lügt sich und anderen in die Tasche. Wahrheit dagegen schafft ein Klima der Offenheit, der Freiheit. Da werden Probleme oder Konflikte nicht vertuscht, nicht unter den Teppich geredet, sondern sie werden wahrgenommen, eingestanden und gelöst. Ein Konflikt ist dazu da, gelöst zu werden, nicht um verewigt zu werden. Wahrheit bedeutet allerdings nicht, jedem zu jeder Zeit alles zu sagen. Manches Mal gehört zur Wahrheit auch zuerst das Gebet, Herr, was baut jetzt auf? Was hilft? Was heilt in dieser Situation? Was ist förderlich aus deiner Sicht, der du selbst die Wahrheit bist? Was würde Jesus jetzt an meiner Stelle in dieser Situation tun? Erster Punkt, von der Lüge zur Wahrheit. Zweiter Punkt, vom Zorn, von der Zwietracht zur Versöhnung. Dass es Situationen gibt, wo wir in Zorn geraten, das ist eine Tatsache. Das ist eine Binsenweisheit. Die Auslöser können so unterschiedlich sein, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Da, wo Menschen zusammenleben, gibt es Anlässe zum Zorn. Paulus schreibt hier interessanterweise auch nicht, ihr dürft keinesfalls in Zorn geraten. Sondern das Entscheidende ist, was passiert, wenn ich im Zorn bin? Ziehe ich mich beleidigt, gekränkt, wütend zurück? Breche ich Beziehungen zu Menschen ab? Sähe ich durch spitze Bemerkungen über sie oder Reden hinter ihrem Rücken eine Saat der Zwietracht? An dieser Stelle beginnt die zerstörerische und trennende Macht der Sünde Einzug zu halten. Jesus sagt in der Bergpredigt, suche dich rasch wieder zu versöhnen mit deinem Bruder, deiner Schwester. Und im Römerbrief, wir hörten es vorhin bereits, schreibt der Apostel Paulus, lebt in Frieden, soweit es möglich ist und von euch abhängt. Und er schreibt das vermutlich in der ganz nüchternen Einsicht, nicht immer gelingt es, Versöhnung und Frieden herbeizuführen, wenn nämlich ein Teil sie verweigert. Dann laufe ich ins Leere. Dann kann ich das nicht herbeiführen, wenn ein Teil nicht bereit ist dazu. Paulus formuliert es hier so, lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Altgewordener Groll ist zäher und widerstandsfähiger als eine alte Ledersohle. Wird er von einem Tag zum nächsten mitgenommen, dann wird er gefährlicher. Verhärtung und Verbitterung schleichen sich ein. Und je öfter die Sonne über meinem Zorn untergeht, Tag ein, Tag aus, Monat ein, Monat aus, Jahr ein, Jahr aus, desto schwieriger wird es, mit ihm umzugehen. Verhärtung und Verbitterung führen dann irgendwann zu dem berüchtigten Pulverfass. Lang andauernder Streit, vor allem wenn er lange unter dem Teppich schwelt, weil ihn sich keiner eingesteht, hat eine verheerende Wirkung auf Beziehungen. Zumal, wenn nach außen dann immer wieder so getan wird, ich habe doch eigentlich überhaupt gar nichts. Ich weiß gar nicht, was los sein soll, was die anderen immer haben. An dieser Stelle kommt wieder diese Unklarheit und dieses Nebulöse hinein. Wo ich Groll alt werden lasse, wo er sich verfestigt, da sitzt unsichtbar einer im Hintergrund, und er reibt sich die Hände und lacht sich ins Fäustchen und sagt, macht weiter so. Ihr seid auf dem besten Weg. Paulus schreibt dagegen hier, gebt dem Versucher, dem Teufel keine Chance, keine Angriffsfläche. Suche dich, so sagte Jesus, rasch zu versöhnen mit deinem Bruder, deiner Schwester, soweit es an dir liegt. Vom Zorn, von der Zwietracht zur Versöhnung. Und der letzte Punkt, vom vergiftenden Reden zum guten, aufbauenden Wort. Der Jakobusbrief hat ja an einigen Stellen auch eine etwas deutliche Ausdrucksweise. Der Verfasser spricht ziemlich drastisch davon, dass unsere menschliche Zunge von tödlichem Gift voll sein kann. Wie reden wir miteinander, übereinander? Und wir wissen in den allermeisten Fällen jedenfalls, dass nicht nur der Inhalt der Worte, sondern auch der Ton die Musik macht. Es wäre mal ein Experiment wert, dass ich, bevor ich jemandem etwas Kritisches sage, was ja manchmal durchaus notwendig sein kann, weil ich nicht alles unter den Teppich kehren kann, dass ich erst, bevor ich das Wort ergreife, noch einmal darüber nachdenke, gibt es auch etwas Gutes, das ich von diesen Menschen sagen kann. Der Apostel schreibt hier, seht zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. So ähnlich hat er es ja am Ende der Grußliste, in der Grußliste am Römerbrief gehalten. Gute, ermutigende Worte für Menschen, die ihm dort vor Augen standen. Ich erinnere mich an Einkehrtage in einem Mitarbeiterkreis und wir bekamen in diesen Einkehrtagen die Aufgabe, einem anderen Mitarbeiter, dessen Namen wir zugelost bekamen, einen kleinen Brief zu schreiben. In diesem kleinen Brief sollten wir ihm oder ihr etwas Aufbauendes weitergeben. Was ich, so nach dem Motto, was ich an dir schätze, was ich von dir lerne, was für Qualitäten ich an dir wahrnehme, was für Fähigkeiten du hast, oder danke für deinen Einsatz hier in unserer Gemeinschaft oder so ähnlich. Als der, der dieses Treffen geleitet hat, ausgeredet hatte, seine Zettel ausgeteilt hatte, machten wir uns ans Werk und saßen und merkten auf einmal, das klang einfacher, als er es beschrieb, als es dann in der Praxis wirklich war. Und wir stellten fest, den meisten von uns fiel sehr viel schneller ein, was uns beim anderen störte, was uns nicht passte, wo wir ihm mal so richtig am liebsten die Meinung gegeigt hätten. Und es brauchte schon ein ganz bewusstes inneres Schalterumlegen an manchen Stellen, und ein bewusstes Nachdenken und eine klare innere Entscheidung zu sagen, ich will mich jetzt auf das Positive konzentrieren. Seht zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft, das denen wohltut, die es hören. Wann hast du das letzte Mal jemandem so ein Wort gesagt, das ihn oder sie aufgebaut, ermutigt hat? Es ist nicht die Frage, wie lange hast du in deiner Ecke gesessen und darauf gewartet, dass endlich jemand anders zu dir kommt. Wann hast du zuletzt jemandem ein gutes Wort gesagt? Gar nicht so einfach, was Paulus hier schreibt. Und es hat darum schon seinen sehr guten Grund, dass er eingangs von einem Lernen, von einem Veränderungsprozess spricht. Wir sind Lehrlinge, einer wie der andere unter uns. Das Wort, es gibt auch ein neutestamentliches Wort für Lehrling, wird immer wieder gebraucht. Das Wort im Neuen Testament für Lehrling heißt zurückübersetzt ins Deutsche schlicht und einfach Jünger. Wir sind alles Lehrlinge von Jesus, Jünger. Wir lernen miteinander von Jesus, einer wie der andere. Aber wo er in uns Raum gewinnt, da wird das segensreiche Auswirkungen haben. Das war eine Predigt heute Morgen an meine Adresse. Danke fürs Zuhören. Amen.